Gottheit dieses Mannes bedenken hier. Wir haben eben schon gesehen, in Vers 11 sagt er, identifiziert er Jesus als der Mensch, der Jesus heißt. Er schlicht damit den Streit unter den Nachbarn, wenn er anfängt, der Mensch, der Jesus heißt, bereitet einen Teig und dann so weiter und so fort. Alles, was er über diesen Menschen weiß, ist, dass er Jesus heißt. Er kennt ihn also gar nicht, er weiß nicht viel. Aber je mehr er herausgefordert wird, sich selbst zu erklären, je mehr erkennt er, wer Jesus sein muss. Denn da finden wir dann in Vers 17, dass er sagt, der ist ein Prophet. Das ist schon ein Fortschritt. Um die Meinungsverschiedenheiten zu schlichten, beziehen die Pharisäer den einst Blinden mit in ihr Gespräch und fragen ihn nach seiner Meinung und fragen ihn, was sagst du von ihm, weil er deine Augen geöffnet hat. Beide Parteien hoffen irgendwo, dass sie ihm Recht geben. Und letztendlich gibt er denjenigen die Recht, die sagen, er hat Zeichen getan. Er kann also kein Sünder gewesen sein. Er ist wahrhaftig ein Prophet. Er ist einer, der mit Gottes Autorität spricht. Ihn sollten wir hören. Er hat das Wort Gottes. Es ist also jetzt ein weiterer Schritt im Glauben. Es ist ein weiterer Schritt, dass er sehend wird. Wie wir gleich sehen werden, war für die Pharisäer das Gesetz der Ausgangspunkt ihrer Beurteilung. Aber für diesen Mann war das, was Jesus ihm getan hat, der Ausgangspunkt. Ich glaube, so soll es auch in unserem eigenen Leben sein. Wie denken wir über Jesus? Es sollte damit zu tun haben, dass wir geschmeckt haben, dass wir erlebt haben, was er in unserem Leben getan hat. Und das sollte unser Ausgangspunkt sein. Gott hat sich in Jesus Christus uns seine Größe gezeigt, durch die Vergebung der Sünde. Jesus Christus hat uns die Liebe Gottes gezeigt. Er hat uns die Vergebung der Sünden zugesprochen. Und das sollte unser Ausgangspunkt sein in der Beurteilung Jesu Christi. Dann kommen wir als nächstes zu diesem Gedanken in Vers 33. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Er kann zum Erkenntnis, dieser Mann hat nicht nur etwas Großes in meinem Leben getan, sondern er ist auch von Gott gesandt. Die Augen gehen ihm mehr und mehr auf. Obwohl dieses Argument, was er hier vorbringt, eigentlich nicht hieb- und stichfest ist. Denn denken wir an die 10 Plagen, die immer wieder von den ägyptischen Zauberern kopiert wurden. Wo also auch Zeichen getan worden sind, die nicht von Menschen kamen, die von Gott gesandt waren. Aber nichtsdestotrotz, dieser Mann ist berührt worden von Jesus Christus und er hat diese physische Heilung erlebt und so kommt er zu dem Zeugnis, wenn er nicht von Gott gewesen wäre, so könnte er nichts tun. Sein Zeugnis nimmt also zu, er wird geistlich sehend. Bis er dann viertens in Vers 38 zu dem Punkt kommt, wo er sagt, ich glaube, Herr. Und sich vor ihm niederwirft, ihn anbetet. Ob er Jesus hier wirklich sieht als Gott und ihn deshalb anbetet? Oder ob ihn einfach als einen Erlöser und als einen Heiler von Gott erkennt und deshalb hier anbetet, ihn anbetet, als ein Mittel, durch das Gott gewirkt hat, wissen wir nicht. Aber in alledem ist er ein Prototyp, zumindest, für diejenigen, deren Augen Gott geöffnet hat, die ihn bekennen. Als der, der er wirklich ist. Und das, was hier geschieht, ist eine Vorausandeutung, eine Vorandeutung, eine Andeutung dem äußersten, größten Zeugnis, was nachher gegeben wird. Derjenige, der die Zeichen am besten interpretiert hat, ist Thomas. Denn da lesen wir in Kapitel 20, Vers 28, Thomas antwortete und sprach zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Diese äußerste Form der Anbetung, wo die geistlichen blinden Augen geöffnet worden sind für einen zweifelnden Thomas, der aber bereit ist zu sagen, Jesus, offenbar dich mir. Bereit ist, obwohl er nicht weiß, ob Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist und die Male sehen will. Aber hier ist schon ein Prototyp von diesem Thomas, dieser höchsten Zeichen der Anbetung, einem Menschen, der wahrhaftig sehend ist, mein Herr und mein Gott, wie Thomas gesagt hatte. Und dann kommen ja diese abschließenden Verse von Johannes Evangelium, die wir schon öfters jetzt gelesen haben. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, du glaubst, du selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und dann noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und dass ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen, dass eure geistlichen Augen geöffnet werden, dass aus Blinden Sehende gemacht werden, weil ihr bereit seid, als die Messlatte der Beurteilung nicht eure eigenen Vorstellungen zu nehmen, sondern zu Jesus kommt und sagt, Jesus, offenbare mir, öffne meine Augen und dann Jesus anbeten und Jesus als den annehmen, als der er sich uns offenbart. Aber vergleichen wir zu diesem Prozess, wo der einst blinde Mann, der geheilt war, jetzt mehr und mehr sieht, die wahre Identität Jesu, vergleichen wir damit einmal die Pharisäer. Die meinen, sie sind sehend, aber Jesus richtet sie. Jesus kommt. Und einfach, dass sie damit ringen, mit diesem Licht, was Jesus ist, werden sie verblendet und sie werden blind. Eigentlich ist die Tatsache, dass die Heilung am Sabbat stattgefunden hat, belanglos. Denn zuerst erwähnt Johannes sie gar nicht. Aber die Pharisäer, sie hängen sich daran auf. Für sie ist das der entscheidende Punkt in der Beurteilung Jesu. Nicht das, was Jesus tut. Nicht die Zeichen, die Jesus tut, sondern das Gesetz, was als Messlatte dient, zu beurteilen, wer Jesus ist. Denn für sie war entscheidend, erstens, jemand, der den Sabbat bricht, könnte nicht von Gott gesandt sein. Und natürlich ist es jetzt hier sehr wichtig zu erkennen, es ist nicht laut des Alten Testamentes, dass Jesus hier den Sabbat gebrochen hat. Im Alten Testament finden wir kein Gesetz, was darauf hinweist, dass Jesus hier gesündigt hätte. Sondern es war das mündliche Gesetz, was die Pharisäer, was in den Traditionen immer wieder weiter mehr dazugekommen ist. Das Heilen an sich war am Sabbat zuerst einmal verboten. Es sei denn, dass eine Lebensgefahr drohte. Jesus hat jemanden geheilt, obwohl keine Lebensgefahr drohte. Dieser Mann hat eigentlich ganz gut dort am Straßenrand als Bettler gelebt. Er war nicht in Lebensgefahr. Aber Jesus hat ihn geheilt. Zweitens, das Kneten von Teig war am Sabbat verboten. Und Jesus hat ja irgendwo diesen Matsch angerührt, um ihn dann diesen Blinden auf die Augen zu tun. Und auch damit hat er den Sabbat gebrochen. Und dann drittens, ist es möglich, dass das Salben von Augen nicht erlaubt war am Sabbat, weil es Arbeit ist. Und auch das hat Jesus gesagt. Er hat diesen Matsch, nachdem er ihn angerührt hat, genommen und ihn auf die Augen getan. So ist er also schuldig in drei Anklagepunkten. Er wird hier gerichtet. Letztendlich ist Jesus aber der Richter. Und das Gericht findet schon darin statt, dass er als Licht kommt. Und wenn die Menschen nicht dieses Licht empfangen und sich nicht von diesem Licht leiten lassen, dann werden sie dadurch gerichtet, dass sie an ihren eigenen Vorstellungen, ihren eigenen Maßstäben festhalten. Als zweites sehen wir dann in Vers 18 und 19, weil Jesus gesündigt hat, kann er auch kein Zeichen verbracht haben. Also kann der Mann vor ihnen auch nie blind gewesen sein. So denken die Menschen jetzt. Zuerst ist es der Sabbat, dass die Sabbatgesetze, die es auslösen, jetzt zweitens, dass sie sich argumentieren, aber er ist geheilt worden, dann kann er also nie blind gewesen sein. Aber diese Prämisse wird schnell gelöst, denn die Eltern identifizieren ihn als ihren Sohn. Dann haben wir das dritte Stadion, ja, wo sie weiterhin versuchen zu sagen, es war unmöglich, dass Jesus wirklich hier seine Herrlichkeit sich als Gott offenbart hat, denn er hat unser Gesetz gebrochen. Weil sie an dem Gesetz festhalten, weil sie an den eigenen Maßstäben festhalten, versuchen sie mit allen Mitteln zu beweisen, dass Jesus nicht Gott sein kann. Drittens, berufen sie sich nämlich jetzt, falscherweise, auf Mose als denjenigen, durch den Gott sich ihnen offenbart hat. Sie sagen, wir sind Jünger Mose. Du bist vielleicht ein Jünger Jesu, aber wir sind Jünger Mose. Durch Mose hat Gott sich offenbart und da ist ihm gar nicht bewusst, dass Gott, wie wir auch in dem ersten Kapitel von Johannes lesen, sich auf sehr viel größere Art und Weise in Jesus Christus offenbart hat als Mose. Hier ist jemand, der größer ist als Mose. Hier ist die wahre Offenbarung. Nicht nur die Offenbarung im Gesetz, sondern die Offenbarung in Gnade und Wahrheit, wie Johannes im Kapitel 1 erklärt. Aber sie stellen sich falscherweise auf die Seite des Gesetzes. Obwohl es ja gerade das Gesetz ist. 5 lesen. Die Schriften, die von Jesus sprechen. Es ist ja gerade das Gesetz, die Schriften, die eigentlich hätten auf Jesus hinweisen sollen. Jesus erklärt ihnen, es ist nicht, dass er sie anklagt. Es ist nicht, dass er sie richtet. Es ist das Alte Testament, was sie richtet. Denn das Alte Testament hat ja von ihm gesprochen. Auch hier wieder, sie haben klar angeleuchtet von diesem Licht, von dem Wunder, dem Zeichen, was Jesus getan hat, haben sie sich klar auf die falsche Seite gestellt. Und sie verbohren sich mehr und mehr und mehr. Und so sehen wir das hier. Viertens, erst der Blinde ist, der ja eigentlich nichts Wissende, der den Pharisäern klar aufzeigt, wen sie hier vor sich haben. Jesus, den Christus, der von Gott kommt. Der Blinde ist erstaunt. Warum kapieren diese Pharisäer das nicht? Warum wollen sie sie nicht annehmen? Aber so ist es eben mit Menschen, die festhalten an ihren eigenen Vorstellungen, an ihren eigenen Maßstäben, in ihrer Beurteilung Jesu. Wir können sie nicht verstehen. Und dann kommen wir fünftens. Obwohl die Pharisäer am Ende tatsächlich eine ihrer Prämissen aufgeben müssen, verharren sie bei ihrer Meinung über Jesus. Denn nachher, wenn die Pharisäer zu diesem einst blinden Mann sagen, in Vers 34, du bist ganz in Sünde geboren und du lehrst uns. Dieses, du bist ganz in Sünde geboren, ist ein Bezug darauf, dass er blind geboren ist. Die Tatsache, dass er blind geboren ist, zeigt auf, dass er sündig, ganz in Sünde geboren ist. Seine Eltern müssen gesündigt haben. Ja, das war ja auch die Prämisse, mit der die Jünger zu Jesus gekommen sind in ihrer anfänglichen Frage. Was tun die Pharisäer also hier? Sie geben zu, ja, okay, das eigentlich, worauf wir unser ganzes Argument aufgebaut haben, über diese Identität Jesu, fällt wie ein Kartenhaus zusammen. Ja, wir müssen zugeben, du bist tatsächlich blind geboren. Etwas muss tatsächlich in deinem Leben geschehen sein. Du bist tatsächlich von Gott berührt worden und sehend geworden. Aber sie sind nicht bereit, obwohl sie hier dem Blinden Recht geben, in seiner Beurteilung Jesus, sie sind nicht bereit, selbst diese Beurteilung für sich anzunehmen. Und sie reagieren und meinen, sie können das Problem aus der Welt schaffen, indem sie diesen Blinden rausschmeißen aus der Synagoge. Aber das Problem löst sich damit nicht, wie Jesus klar sagt. Sie sind gerichtet. Sie meinen, dass sie sehend sind, aber eigentlich sind sie blind. Und so wollen wir jetzt abschließend in den letzten 5 Minuten uns noch fragen, was bedeutet das für uns? Fragen Sie sich selbst, sind Sie sehend oder blind? Hungrig, durstig, ohne geistliches Leben, blind. Es ist gut. Jesus hat selbst gesagt in der Bergpredigt, selig sind die Armen, ja, die geistlich Armen. Es ist gut, unseren Bankrott zuzugeben. Ohne den Bankrott gibt es kein Christsein. Ohne das klare Bekenntnis, Herr, ich brauche das, was du mir geben kannst. Das ist der erste Schritt, um das Evangelium zu empfangen. Dass wir unsere eigene Blindheit vor Gott zugeben. Aber was bringt das mit sich, dieser Bankrott, dieses Anerkennen, dass wir blind sind? Das bedeutet, dass ich sage, ja, Jesus, leuchte du in mein Leben. beleuchte du, beurteile du mein Leben. Ich will nicht länger an meinen eigenen Vorstellungen festhalten, was richtig und was falsch ist. Sondern wie dieser blinde Mann, der einst blinde Mann zu Jesus kommt und sagt, ja, ich bin bereit zu glauben. Wer ist dieser Jesus? Und dann ihn anbetet. Sind wir bereit, so unser Leben zu leben, zu sagen, Jesus, beleuchte du mein Leben. Bist du bereit, zu Jesus, dem Licht der Welt, zu kommen? Nun, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir bereit sind, Abstand zu nehmen von unseren eigenen vorgeprägten Vorstellungen unseres Lebens. Dass wir nicht in der, wie wir unser Leben einordnen, wie wir unser Leben beurteilen, festhalten an dem, was wir tagtäglich in der Zeitung lesen, was richtig und was falsch ist. Dass wir nicht an irgendwelchen religiösen Systemen und Traditionen festhalten, sondern dass ja, Jesus soll mein Leben beurteilen. Und wir könnten hier ganz spezifisch werden. In der Bibelstunde, die ich mittwochabends halte, sind wir jetzt gerade im 1. Korinther Kapitel 6 und 7. Wo es um Sexualität, um Ehe, um Ehebruch, um Unzucht geht. Wie beurteilen wir diese Dinge in unserem Leben? Wie leicht ist es da zu sagen, ja, wir müssen die Bibel unserer Zeit anpassen. Sind wir bereit, Jesus als das Licht zu nehmen und zu sagen, ja, so werde ich auch die Dinge in meinem Leben beurteilen. Selbst wenn das Folgen hat. Wirklich zu sagen, Jesus, ich will, dass du das Licht meines Lebens bist, hatte Konsequenzen für den blinden Mann. Er ist ausgeschlossen worden aus der Synagoge. Und es war ihm egal. Denn er wusste, in Jesus hat er die Wahrheit gefunden. Und für uns vieles, wenn wir klar sagen, ja, Jesus beleuchtet mein Leben und so wie Jesus es beleuchtet, da werde ich Farbe bekennen, wird auch das Konsequenzen haben. Aber das ist wahrer Glaube, dass ich bereit bin, das zu übernehmen. Jesus zum Licht deines Lebens zu machen, ist, dass du Jesus zu dem Maßstab machst, wie du dein Leben und dich selbst beurteilst. Ja? Da lebe ich, denke ich vielleicht einfach mal, um es zu veranschaulichen, nehme ich noch einmal ein Beispiel aus dem 1. Korinther Kapitel 6, wo es um Unzucht geht, um Hurerei. Klar, im Alten Testament haben wir das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Aber wenn Paulus dieses Thema jetzt anspricht, so ruft er die Korinther auf, ihr Leben in Christus Jesus zu betrachten. Zu betrachten in dem, was wir auch heute Morgen gesehen haben, in ihrem Einssein mit Jesus Christus. Was ist das Argument, was Paulus hier vorbringt? Es ist nicht, dass für ihn der Fall schon gestorben ist, weil es sowieso heißt, du sollst nicht ehebrechen, sondern er sagt, eine neue Realität hat angebrochen. Du bist vereint mit Jesus Christus. Dein Leib ist vereint mit Jesus Christus. Dein Leib gehört Jesus Christus. Denn in Christus Jesus hat Gott deinen Leib erkauft. Und jetzt fordert er die Korinther auf, offene Augen zu haben und in dem Licht Jesu Christi über ihren eigenen Körper zu denken und zu sagen, wenn dieser Körper mit Jesus Christus verbunden ist, so kann ich nicht zu einer Hure gehen. Wenn dieser Leib Jesus gehört und für Jesu Zwecke und Ziele gebraucht werden muss, dann ist es ganz bestimmt nicht kompatibel, dass ich der Meinung bin, ich habe nun mal diesen sexuellen Drive, diese Bedürfnisse und die müssen auch irgendwie gestillt werden, wie in unserer Gesellschaft heute gedacht wird. Schließe ich mich dem an oder sage ich, nein, ich beurteile mein Leben in Jesus Christus, ich bin erkauft, ich bin eins mit Jesus Christus. Und so ist Hurerei und Sucht inkompatibel mit dem, was ich in Jesus bin. Jesus ist mein Licht. Und so können wir von Beispiel zu Beispiel weitergehen. Das war jetzt einmal ein ganz krasses Beispiel, wo wir vielleicht sagen, was hat Jesus damit schon zu tun? Aber so können wir durch unser ganzes Leben durchgehen. Jesus hat Relevanz in jedem der Bereiche unseres Lebens. Denken wir an Ehe. Denken wir an Ehescheidung. Was für krasse Punkte. Und in der Fragezeit werde ich ganz bestimmt keine Antworten geben über Ehescheidung. Ja? Aber um es zu veranschaulichen, schaue ich auf mein Leben in Jesus Christus. In Jesus Christus lasse ich Christus mein Leben beleuchten. Ist er das Licht meines Lebens, was jedem Bereich meines Lebens neue Bedeutung gibt. Als Christ ist meine Beziehung zu meiner Frau etwas, was die Beziehung zwischen Jesus Christus und seiner Gemeinde widerspiegelt. Das ist das, was der Motor hinter meiner Beziehung zu meiner Frau ist. Die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde soll wiedergespiegelt werden in meinem Eheleben. Wir sehen also, Jesus ist das Licht und es beleuchtet jeden Bereich unseres Lebens. Und die Frage ist, lassen wir Jesus den Bereich unseres Lebens beleuchten? Gestern Abend waren meine Frau und ich untergebracht bei einer Dame hier aus der Gemeinde in einem Gästezimmer, was nur eine einzige Steckdose und keine Lampe hatte. Nun, an dieser Steckdose war eine Lampe angeschlossen, das war keine Zimmerlampe. Ja, das bedeutet also, in dieser Ecke war diese kleine Lampe das einzige Licht, was wir hatten. Ja? Natürlich, wie es ist, wenn man hier 3, 4, 5 Stunden reden soll. Eigentlich waren ja nur 3 Stunden geplant oder 2,5, aber gut, sind vielleicht 4 draus geworden. Gut, für Fragestunde. Muss man natürlich am Vorabend noch ein bisschen vorbereiten. Und natürlich, gestern Abend habe ich mich dann ins Wohnzimmer zurückgezogen, aber heute Morgen hatte ich nur gehofft, dass die Sonne so schnell wie es geht aufgeht, damit ich anfangen kann zu lesen. Ich habe mich gesehnt nach dem Licht. Und die Frage ist für jeden von uns, sehnen wir uns nach dem Licht? Sehnen wir uns danach, dass Jesus mein Leben beleuchtet? Oder sind wir eigentlich ganz zufrieden, ein bisschen in der Dämmerung zu bleiben? Sind wir bereit, dass Jesus jeden Bereich unseres Lebens klar aufnimmt? Vielleicht dann abschließend auch nochmal zurück auf einen Punkt, den wir anfangs gesehen haben. Jesus ist derjenige, der definiert, was wir brauchen. Und auch da einfach abschließend heute Abend nochmal die Frage an jeden von uns. Wie lebe ich mal in meiner Beziehung zu Jesus? Bin ich es, der definiert, was ich von ihm brauche? Oder komme ich als blind, als hungrig, als durstig, als ein Schaf, was vielleicht in die Irre geht, zu dem Brot, dem Wasser, dem Hirten, der Tür, dem Licht? Lasse ich Jesus definieren, was ich brauche? Wie sieht es aus in unseren Gemeinden, in der Art und Weise, wie wir evangelisieren? Ist alles wirklich kompatibel und übereinstimmend mit dem Licht, was Jesus Christus in diese Welt gebracht hat, in dem, was Jesus uns geben will, der sehr viel besser weiß, was wir brauchen. Wir wollen gemeinsam beten und so auch diesen Vortrag zum Abschluss bringen. Himmlischer Vater, für viele von uns ist Christsein etwas mit vorgeschriebenen Normen, wo wir vielleicht Väter, Mütter, Vorfahren hatten, die auch schon Mitglieder in der Gemeinde waren, in der Kirche waren, die ihr Christsein bekannt und gelebt haben. O Herr, bewahre uns davor, dass das Christsein nur eine Form ist. Bewahre uns davor, an Traditionen festzuhalten. Bewahre uns davor, dass wir nicht wirklich in einer persönlichen Beziehung zu dir leben. Aus einer Sehnsucht heraus, aus einer Blindheit heraus. O Herr, ich bitte dich heute Abend, dass du an jeden von uns geistlich arm machst. Auf dass du uns als Licht eröffnen kannst und erleuchten kannst, was wirklich das Leben ist, das du für uns bereitet hast. Herr, vielleicht ist das, was wir eben auch kurz aus dem Korintherbrief gesehen haben, etwas ganz Neues für uns. Dass in Jesus Christus jeder Bereich meines Lebens eine ganz neue Bedeutung angenommen hat. O Herr, ich bitte dich, dass Jesus wirklich Licht auf den Bereich, jeden Bereich unseres Lebens bringt. Leuchten lässt. O Herr, ziehe uns zu dem Licht. Wir danken dir für dein Wort und bitten dich, dass du auch die Predigt dieses Kapitels jetzt Anwendung finden lässt in unserem Herzen. Darum bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen.